Herzlich willkommen zu Toxic Love, dem Podcast über Phänomene der Popkultur, Partnerschaften und toxische Beziehungsmuster. Heute natürlich wieder mit mir, Dave und Juliane. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Roman und der Verfilmung von 365 Tage, toxischer Männlichkeit, der Verklärung von Liebe durch die Entführung einer Frau und, worauf es immer wieder hinausläuft, sexuelle Selbstbestimmtheit.
Liebe Juliane, du hast dir das ja angetan. Du hast nicht nur die Filme gesehen, sondern auch vor allen Dingen die drei Romane gelesen. Von der polnischen Autorin, muss man dazu sagen. Gib uns doch einfach mal einen Überblick über den Inhalt der Romanreihe bzw. der Verfilmungen.
Ja, also im Rahmen der Podcast-Reihe habe ich mir die drei Romane von 365 Tagen durchgelesen und auch die drei Verfilmungen, die ja bisher bei Netflix erschienen sind, angesehen. Die Romane wurden ja, wie du schon bereits erwähnt hast, von der polnischen Autorin Blanka Lipińska verfasst, wobei ich jetzt hoffe, dass ich die Autorin auch richtig ausgesprochen habe. Und laut meiner Recherche sind die Romane inspiriert worden von 50 Shades of Grey und wurden dann in knapp 30 Sprachen übersetzt, wobei sie dann in über ca. 100 Ländern auch weltweit millionenfach verkauft worden sind. Die Handlung dreht sich um die junge Polin Laura, die mit ihrem Freund nach Italien reist, um dort ihren 29. Geburtstag zu feiern und wird dann dort von dem jungen Mafia-Boss Massimo entführt, der ihr genau 365 Tage Zeit gibt, damit sie sich dann in ihn auch verlieben kann. Und er bietet ihr ein Leben an seiner Seite in Luxus und nach einigen seltsamen anmutenden Wirrungen verliebt sie sich dann auch in ihn. Und im zweiten Roman wird sie dann von dem Sohn eines verfeindeten Mafia-Clans dann ebenfalls entführt und auch in ihn verliebt sie sich dann. Der dritte Roman handelt dann letztlich davon, dass Laura sich entscheiden muss, ob sie nun bei Massimo bleibt oder sich dann für den zweiten Entführer entscheidet.
Sollte man ja gar nicht meinen. Wenn man sich schon mit Mafiabossen einlässt, könnte man doch auch gleich eine Polybeziehung machen. Aber gut, in dem Roman sind alle Aspekte einer toxischen Beziehung enthalten, sodass man überhaupt nicht weiß, an welcher Stelle man eigentlich anfangen soll. Der enthält Stalking, Elemente, die an Stealthing erinnern, Vergewaltigung, Entführungen und toxisch tradierte Rollenbilder. Und da es die Fanfiction von 50 Shades ist, was wiederum eine Fanfiction von Twilight ist, hat man das Gefühl, dass die Autorin alle negativen Punkte dieser Romane in einen zu packen und dann noch einen obendrauf zu setzen versucht. Einige Aspekte hatte das Feuilleton ja bereits aufgegriffen, da der erste Film bereits nach der Veröffentlichung massiv in der Kritik stand. Aber trotzdem hatte er bei Netflix einen enormen Erfolg.
Ja, das war wohl so. Der war einige Wochen Nummer 1 weltweit bei Netflix, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich gebe dir in allem recht, ich habe da auch dieses Feuilleton verfolgt seinerzeit. Muss allerdings sagen, einen positiven Aspekt für mich hat die Filmreihe, denn nix mit Jungfräulichkeit.
Yay!
Laura ist keine Jungfrau mehr, hatte eine Beziehung, hatte vorher wahrscheinlich schon mehrere Beziehungen und diese Nummer ist raus.
Sehr schön.
Man muss auch God thanks for small blessings oder wie immer man das so nennt.
Ja, immerhin muss ich dann diesmal nicht in Tischplatten beißen, was mich sehr erfreut. Aber die Kritik, die ja in den Medien laut geworden ist, ist meiner Ansicht nach auch durchaus berechtigt. Denn die Entführung einer Person ist letztlich ein Straftatbestand, der aber durch diese überästhetisierte Darstellung in dem Film bagatellisiert wird. Und ja, das sollten wir uns heute nun mal auch da näher ansehen. Aber zunächst einmal würde ich mit euch gerne die einzelnen Aspekte nacheinander durchgehen und vor allem mit jener Szene, die stealthinghafte Elemente enthält, obgleich ja der Begriff unter strafrechtlichen Aspekten nicht identisch mit der Handlung ist, die ja Massimo ausführt.
Vermutlich spielst du auf jene Szene an, die ja im Film keine Rolle spielt, sondern im Roman auftaucht, dass Massimo, der Laura, bevor es zum Sex kommt, sagt, dass er ihr, während sie noch bewusstlos war von der Entführung, ein Hormonimplantat unter die Haut hat pflanzen lassen, damit sie vom Sex nicht schwanger werden kann. Sie findet das zwar ganz und gar nicht in Ordnung, willigt aber ein, mit ihm zu schlafen. In dem Zusammenhang wahrscheinlich noch, weil ihr gar nichts anderes übrig bleibt und weil sie versucht, so ein bisschen ihren Entführer zu beruhigen oder ihm entgegenzukommen aus Angst um ihr Leben. Später in der Handlung erfährt sie aber, dass es sich bei dem Implantat um einen Ortungschip handelt und keinesfalls um ein Verhütungsmittel, weil Massimo mit ihr schlafen wollte, um mit ihr einen Sohn zu zeugen und sie somit an sich zu binden. Und abgesehen davon, als gut katholischer, gut konservativ katholischer Mafia-Boss und Erbe eines Mafia-Bosses, das darf man nicht vergessen, ist es natürlich wichtig, für Massimo einen Sohn vorzuweisen, und zwar relativ schnell. Mafiosi, das ein kurzer Exkurs, die Mafia, zumindest die klassische Mafia, wie wir sie kennen, ist sehr von katholischem Gedankengut geprägt, von einer katholischen Männlichkeit, also einem gewissen Sinne des Paten als Familienoberhaupts, als Patriarchen im ganz klassischen Sinne, der alles Unheil von seiner Familie fernhält, dafür von allen extrem respektiert wird, von allen gefüttert, von allen unterstützt wird und sozusagen ein kleiner König ist. Ganz im Sinne auch eines Königs, so wie man ihn sich so ganz im Klischee vorstellt. Eines relativ allmächtigen Mannes. Es gibt so eine gute sizilianische Redensart, die, in der man, mit der man Mafiosi, ältere Mafiosi, was wir Paten nennen würde, beschreibt. Da heißen die nämlich Männer mit Bauch, also ältere, gesetztere Herren, die vom Wein- und Pasta-Genuss schon einen Bauch sich angefuttert haben.
Das erinnert mich an etwas, was ich die Tage gelesen habe. Das finde ich total schön. War ein Internetfund. Nämlich, wenn man in einem dieser Romane anstelle des eigentlich beschriebenen Protagonisten oder des Schauspielers, der diesen Protagonisten spielt, Danny DeVito einfügt und der Charakter dadurch zum Psycho wird, dann war er schon immer ein Psycho. Und das finde ich, also den Danny DeVito-Test werde ich absolut in mein Repertoire übernehmen. Den finde ich ganz großartig. Das ist, wie ich immer sage, ne, wenn es in Van der Eickel auf dem Campingplatz wäre, wäre es auch keine Romanze. Aber das, was du gerade eben sagtest, ne, Männer mit Bauch, die Mafiosi in all diesen Romanen und Filmen werden alle immer so als Topmodels mit Waschbrettbauch und was für Schniekelkerlchen. Wenn man sich die tatsächlichen Bilder von Leuten anschaut, die wegen ihrer Taten in der Mafia verhaftet wurden. Ich weiß nicht, wie es den meisten anderen Frauen geht, aber attraktiv finde ich das jetzt nicht so.
Das stimmt. Erst neulich wurde ja wieder nach einer Flucht von 30 Jahren einer der letzten ganz klassischen Cosa Nostra-Paten in Sizilien verhaftet, der trotz seiner gesichtsveränderten Operationen nicht wirklich zum schönen Mann geworden ist, meiner Meinung nach. Das kann man sicherlich anders sehen. Natürlich, Isa, du hast völlig recht. Der Danny DeVito-Test ist fantastisch. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, wo er nicht so geil wirkt wie in 365. Denn genau das, also es ist auch sogar besser als dein Beispiel mit dem Campingplatz in Van der Eickel. Man muss, um auf jetzt die Romanfigur bzw. Filmfigur Massimo zurückzukommen, einfach sagen, dieser Junge, er sieht fantastisch aus, hat ein Sixpack für das, auch in Van der Eickel, Männer töten würden und könnte jeder haben, die er will, verliebt sich schockmäßig in diese polnische, junge, attraktive Dame und hat dann aber nicht den Arsch in der Hose, zu ihr zu gehen und zu sagen, pass auf, dein Freund, mit dem du da hier im Urlaub in Sizilien bist. Das ist ein Duschbeck. Schau mich mal an. Lass uns tanzen gehen. Lass uns eine Ausfahrt in meinem Ferrari, Audi, Mercedes, Cabrio, was immer er hat, Maserati machen und sie einfach auf die ganz klassische Art rumzukriegen. Nein, dieser Typ muss sie entführen. Muss damit allen irgendwie halb aufgeklärten, alten, gar nicht alten, weißen, schwarzen, gelben, grün gescheckten Männern sowas von ganz deutlich beweisen, dass er eigentlich ein kleiner, verunsicherter, sexuell unerfahrener Junge ist. Also das ist doch echt so eine, wie nennt man das? Teenager-Fantasie. Weißt du, so
besser hätte ich es auch nicht sagen können.
ist die attraktive Dame, ah, da bin ich schon immer scharf, aber natürlich guckt sie mich nicht an, weil ich habe zu viele Pickel oder meine Haarfrisur ist gerade scheiße, irgendwie sowas. Oder meine Sneakers sind tot, irgend so ein Scheiß. Und was?
Es ist die moderne Variante der Caveman-Fantasie. Ja, ich ziehe eine Keule über den Schädel und ziehe sie an den Haaren in meine Höhle. Aber Juliane wollte eigentlich auf diese Straftat zurück, die an Stealthing erinnert.
Genau, wobei ich hier an dieser Stelle nochmal einhaken muss, weil du hast ja gesagt, dass letztlich Laura ja nicht unbedingt mit ihm so diesen Sex ausüben will und sie doch ihm aber dann einwilligt, das stimmt ja nicht so. Also in dem Roman ist es ja so, dass sie ja aufgrund seiner Schönheit, und da komme ich auf das, was ihr ja eben gesagt habt, ja drauf zurück, wenn es wahrscheinlich Danny DeVito gewesen wäre, wäre sie nicht mit ihm ins Bett gegangen, aber es ist nun mal Massimo und sie schwankt ja anfänglich immer zwischen, ich finde ihn zwar jetzt charakterlich nicht unbedingt attraktiv, aber sein Äußeres ist das, was mich überzeugt. Und sie sagt ja auch immer, dass ihr Körper ein Verräter sei, ne? Weil sie ja auch letztlich darauf reagiert und schon ein starkes sexuelles Verlangen nach ihm hat. Und genau, Isa, hinsichtlich von Stealthing ist es ja so, dass es zwar daran erinnert, aber Stealthing beinhaltet ja letztlich, wie wir auch schon in der Folge über Bridgerton gesprochen hatten, dass es nur das Abstreifen des Kondoms während des Sex beinhaltet, also ohne das Wissen des anderen Partners oder der Partnerin. Und in dem Fall hier bei 365 Tagen liegt ja der Bestand zwar ähnlich, kann aber nicht unter dem Begriff dann vom Stealthing gefasst werden, aber nichtsdestotrotz handelt ja Massimo gegen den Willen von Laura, damit sie von ihm schwanger wird. Also vor allem unter der Prämisse, dass sie dann auch einen Jungen mit ihm zeugt. Und das hat ja definitiv dann nichts mehr mit Liebe zu tun, sondern ist eine toxische Handlung, um ja Laura auch zu kontrollieren. Und er sieht sie ja ab dem Zeitpunkt, in dem er von ihr träumt, also gemäß dem Roman, das wird ja im Film ein bisschen anders erklärt, als Teil seines Lebens an und damit auch als seinen Besitz. Und allein die Tatsache, dass er sie entführt und ihr auch somit die Chance nimmt, wie du eben, Dave, schon gesagt hast, dass er sie auf einem herkömmlichen Weg kennenlernen und lieben lernt, finde ich doch durchaus bedenklich. Denn die Autorin versucht somit, eine toxische Männlichkeit, die vor allem seinen stark narzisstisch ausgeprägte Persönlichkeitsanteile da, die sie da hineinbringt in Massimo, zu verklären, indem sie dann auch versucht, die Leserin über eine emotionale Ebene versucht zu erreichen. Und genau das mit dieser Verunsicherung und Verletzlichkeit versucht sie ja auch, damit sie die Leserin an sich binden kann.
Und das basiert ja so, das ist ja ganz grauenvoll. Das ist ja einer meiner Hass-Tropes. Entschuldigung, Dave, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Weil das dieses, wenn ich ihn nur genug liebe, dann wird er besser. Genau so hält man Leute in missbräuchlichen Beziehungen. Da kriege ich Ausschlag. Schlimmen.
Dave. Um jetzt Isa zu unterbrechen, ich sehe Isa gerade neben mir auf meinem Handy. Ihr hättet sie sehen sollen, es war ein Anblick für die Götter. was die Autorin versucht hat, war einen gewissen Einblick in Mafia-Strukturen zu vermitteln, der natürlich sehr, ich nenne das mal rosa, rot, blau, schwarz, grün gefärbt ist. Denn Mafia ist ganz, ganz, ganz klar eine gefährliche Struktur, wie man das in Italien nennt, ein Krebsgeschwür an der Bevölkerung, an der Gesellschaft. Mafia wird bestimmt von sehr, sehr pragmatischen Entscheidungen. Da ist der Triggerfinger nie lange still. Da geht es um immense Summen, da geht es um einen immensen Einfluss auf die Gesellschaft. Und wie wir es vorhin schon hatten, ist das eine Struktur, die von Leuten geprägt wird, die auf einer sehr toxischen Art von Katholizismus sich berufen, dem Mann als Herrscher, als kleinem König, als König des Clans, der allmächtig ist. Wir sehen das vielleicht doch alle ein bisschen getaintet, denn ich glaube, selten hat irgendein Film, irgendein Buch so einen langfristigen Einfluss gehabt wie im 20. Jahrhundert Mario Puzos Pate, in dem der immer klassisch so als, das ist der ganz große Mafia-Film, dargestellt wird oder rezipiert wird, obwohl er das eigentlich gar nicht ist. Der Pate ist ein Familiendrama. das zufälligerweise sich in einer mafiösen Struktur abspielt. Und bei aller Kritik, die man heute aus heutiger Sicht an Mario Puzo und seinen Figuren üben könnte, muss man sagen, er war ehrlich genug, um zu zeigen, dass der Pate, die Don Vito Corleone, die von in den Filmen von Marlon Brando gespielte Figur, natürlich scheitert letztendlich am Schutz seiner Familie, und er scheitert auch daran, die Welt anzuhalten. Denn Vito Corleone im Paten ist ein Mann der alten Mafia, ein Mann, der ablehnt, mit den wirklich gefährlichen Drogen zu handeln. Aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, als Kompromisse den moderneren Einflüssen gegenüber einzugehen. Beziehungsweise zahlt er einen sehr hohen Preis dafür, seine alten Werte aufrechtzuerhalten. Und dennoch kommt aus diesem ganzen Gebräu, der Pate hat so viele, unglaublich viele Abkömmlinge in Büchern, Filmen, Spielen, Games produziert. Das ist unübersehbar. Ist auch klar, dass da eine sehr, sehr große Vereinfachung stattgefunden hat, dass man aus dem relativ komplexen Familiendrama, das Mario Puzo schrieb und das Francis Ford Coppola verfilmte, sehr, sehr einfache Klischees hat machen lassen. Und ich glaube, dass die Frau Lipinska viele dieser Klischees einfach in einen Topf geworfen und zusammengerührt hat, um sie in ihrem Buch zu verwenden.
Das ist aber halt auch der einfache Weg.
Es ist, ne? Also dramaturgisch ist das der einfachste aller Wege.
Natürlich. Genau, du könntest nämlich auch hingehen und könntest einen Bad Boy darstellen, wie er halt einfach realistisch ist. Ja, irgend so ein Kneckes, der von Kindheit an auf der schiefen Bahn war, der sein Geld mit Drogenhandel macht oder schlimmer noch mit Frauenhandel. Ja, freundliches Winken zu Andrew Tate. Es ist schön, wenn jemand Pizza bestellt und dafür die Quittung bekommt.
So geil.
Aber wenn man das in diese Mafia-Strukturen macht, hat man genau das, nämlich diese Romantisierung, die der Pate und auch alle seine Abkömmlinge halt im popkulturellen Bild hinterlassen haben. Der Mafiosi als der ehrenwerte Mann. Ja, wenn du das einem Italiener sagst, dreht er sich rum und bricht neben sich in den Mülleimer, weil das einfach nicht so ist. Ja, aber das kann man natürlich schön nutzen, um ein pseudo-ehrenwertes Setting zu haben, in dem man seinen Bad Boy hat. Und dann ist diese ganze Entführungsgeschichte ja dann auch noch sehr passend. Ne? Der Typ ist steinreich, der sieht aus wie, keine Ahnung, Brad Pitt in seinen besten Jahren, verteidigt sein überholtes Rollenbild, ja, ist der Meinung, dass Männer Frauen immer beschützen müssen, obwohl er verrucht ist und geheimnisvoll und sie vermutlich auch weiß, dass er keiner von den Guten ist. Sie skizziert ihn ja als gefährlich und undurchschaubar, aber das Leben im Luxus und sein Sixpack sind halt so geil, dass sie darüber hinweggeht. Das ist halt auch eine Oberflächlichkeit, die dieser Frau angedichtet wird, von der ich mich als Frau dann direkt beleidigt fühle, wenn ich sowas lesen muss. Vor allen Dingen dieses, mein Körper ist ein Verräter. Ja, Mädchen, wenn du so Probleme mit deinen Hormonen hast, dann geh doch mal zum Gynäkologen. Es macht mich wütend, man merkt das, ja. Es ist genauso wie wenn...
Aber Isa, das ist doch... Entschuldigung, dass ich dir dazwischen krätsche, aber das ist ja genau das, was ja auch in 50 Shades of Grey vorzufinden ist. Davon ist es ja auch letztlich abgekupfert worden. Und zwar sagt ja immer wieder Anastasia, mein Körper ist ein Verräter, und begründet das mit ihrer inneren Göttin.
Ja, richtig. Entschuldige, dass ich ins Wort falle, aber an die innere Göttin musst du es da auch ganz deutlich denken. Man muss natürlich sagen, Lipinska hat so die Turi-Version des Mafiosi geschrieben, mit 3 bis 15 würzigen Einsprengseln, die sie vielleicht aus dem ernsthaften Sachbuch über Mafia gezogen hat. Wenn man sich das aber ansieht, und ich habe einige Damen, ich habe eine Facebook-Umfrage gemacht unter Leserinnen von Dark Romance-Romanen, zu denen ich ja diese 365 zuzählen würde, ganz eindeutig, Isa, siehst du das ähnlich? Ja, 365 ist Dark Romance, oder?
Ja.
Ja. Die dann, die in dem Sinne, also meine Umfrage fiel in dem Sinne überraschend aus, dass die alle Damen, die sich da geäußert haben, und es waren ausschließlich Damen, gesagt haben, natürlich ist uns bewusst, dass das eine Fantasy ist. Genauso im Prinzip, genauso stark Fantasy, wie Herr der Ringe eine Fantasy ist oder The Witcher Fantasy ist. Und ihnen auch klar ist, Emanzipation ist eine gute Sache. Niemand von den Damen wollte da irgendwie das Rad zurückdrehen und sich jetzt ab demnächst, wenn das Rad 3 Stufen zurückgedreht wurde, wieder ihrem Partner oder ihrem Ehemann unterwerfen. Sondern sie haben gesagt, das ist meine Traumversion. Da kann ich loslassen. Und das, was mich daran total fasziniert oder was mir daran diesen Urlaub beim Lesen verschafft, diesen Urlaub aus dem Alltag verschafft, ist halt dieser Massimo, genauso wie, in ein bisschen in einem anderen Grad, aber genauso wie, Christian Grey, legt ihr seiner Angebeteten natürlich alles zu Füßen. Sie kriegt die Karren, sie kriegt das Essen, sie muss nicht den Kühlschrank füllen, sie muss nicht kochen, sie kann einkaufen gehen, so lange wie sie will. Und all diese kleinen, neckischen, beschissenen Dinge des Alltags, denen wird sie enthoben. Und dass das natürlich in Kombination damit, dass dieser Typ schweinegut aussieht, schon so das Traumpackage ist für ein paar Stunden Flucht aus der realen Welt, für ein paar Stunden Eskapismus.
Das sehe ich ja völlig ein. Ja. Aber man sollte sich doch klar machen, dass das in der Realität kein Mensch wirklich möchte. Also entführt werden, auch nicht von
natürlich nicht.
Massimo, wie keine. Immer er auch aussehen mag. Also diese ganze... Das, was da als romantisiert dargestellt wird, würde bei meiner inneren Göttin zu intensivem Einsatz der Bratpfanne führen. Machen wir uns nichts vor.
Natürlich, natürlich. Aber Massimo und Laura müssen sich nicht fragen, wer die Wäsche macht. Das macht jemand, irgendjemand für sie. Und der Armani-Anzug ist in 2 Stunden gesäubert und trocken und wieder zum Einsatz bereit. Wobei auch immer. Ja, Juliane, du als Psychologin und Expertin in dieser Runde, wie ist denn diese ganze Sache psychologisch zu betrachten? Hat das was mit zum Beispiel mit dem Stockholm-Syndrom zu tun? Wir hatten es schon angedeutet, wie ist denn Massimo wahrscheinlich psychologisch so strukturiert?
Also wenn man sich jetzt psychologisch gesehen die Persönlichkeit von Massimo anschaut, dann kann man ganz deutlich erkennen, dass er starke narzisstische Züge hat und auch dann aufgrund seines tradierten Rollenbildes auch sehr stark in die toxische Richtung geht. Vor allem, er zeigt ja dann auch eben stalkinghaftes Verhalten, was ja dann letztlich in der Entführung von Laura gipfelt. Denn bevor sie von ihm entführt wird, versucht er ja sehr viele Informationen über sie herauszufinden und das ist ja etwas, was wir bereits in der anderen Folge über Stalking ja schon gesehen haben. Zwar für viele interessant und auch attraktiv, weil es sich eben bei Massimo um einen sehr attraktiven Menschen handelt. Aber wenn man auch hier wieder den schönen Danny DeVito-Test anlegen würde, dann würde jeder sich einfach nur davor ekeln, von so einer Person, die diese Persönlichkeit aufweist, dann entführt zu werden. Und das Groteske an diesem Roman ist ja, dass Laura nicht nur einmal entführt wird, sondern auch gleich 2-mal und dabei dann auch wiederum auf sehr attraktive Männer stößt. Also nicht nur der erste Entführer ist sehr attraktiv, sondern der zweite auch zugleich. Und die Kulturkritiker haben zu Recht eben die Frage aufgeworfen, ob letztlich die Autorin das Thema des Stockholm-Syndroms verharmlost und für all jene, die jetzt sich bisher mit der Thematik des Stockholm-Syndroms noch nicht auseinandergesetzt haben, es handelt sich dabei um einen psychologischen Effekt, bei dem ja dann das Opfer beginnt, für seinen Entführer positive Gefühle zu entwickeln, was sich ja bis hin zur Verliebtheit dann auch zeigen kann. Der Name des Stockholm-Syndroms geht auf eine Geiselnahme in Stockholm im Jahre 1973 zurück, bei der über mehrere Tage die Täter die Geiseln dann gefangen gehalten haben. Und man konnte hierbei dann auch sehen, dass die Geiseln die Polizei begannen mehr zu fürchten als eben die Geiselnehmer. Und sie haben auch letztlich dann gefordert, dass die Täter ein mildes Urteil erhalten. Man hat sich ja dann letztlich auch die Frage gestellt, warum die Geiseln dann ja auch positive Gefühle entwickelt haben für die Täter. Und das liegt vermutlich darin, dass eben nämlich infolge der Einsamkeit dieser Geiselnahme es zu einer Wahrnehmungsverzerrung gekommen ist. Denn die Geiseln sehen sich ja in der Regel auch nur als einen zufälligen Teil der Situation an, in der sie einer Hilflosigkeit ausgesetzt sind und auch keine Kontrolle mehr über die Situation haben. Dann kommt noch hinzu, dass ja oftmals durch die Zurückhaltung der Polizei die Geiseln das Gefühl entwickeln, sie werden allein gelassen. Und durch diese übersteigerte Wahrnehmung vom Handeln der Täter empfinden die Geiseln bereits schon kleinste Zugeständnisse seitens der Täter als großen Akt eben der Gnade. Und deswegen, sobald sich die Täter ja relativ wohlwollend den Geiseln gegenüber verhalten, wird es dann halt auch von den Geiseln sehr positiv wahrgenommen und sie empfinden das auch als eine Art Schutz seitens der Geiselnehmer. Und sie beginnen sich dann auch letztlich mit den Zielen der Täter aus Selbstschutz heraus dann eben zu identifizieren. Und damit können sie dann auch letztlich den Verlust der Selbstständigkeit und Kontrolle kompensieren. Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob es sich letztlich bei 365 Tage um das Stockholm-Syndrom handelt, würde ich das meiner Ansicht nach mit Ja beantworten. Denn Laura verliebt sich ja sowohl in den ersten als auch in den zweiten Entführer, ohne sie beide von der Persönlichkeit her zu kennen. Und sie beginnt ja auch sich letztlich mit dem Ziel, eben, dass sie sich in den Täter verliebt, dann zu identifizieren.
Ja, könnte man so sagen. Ich glaube nicht, dass die Lipinska so weit gedacht hat, so bewusst. Ich glaube, das ist ja kein irgendwie Roman, der von irgendeiner Intellektualität zeugt, sondern es ist ein sehr gut auf bestimmte Fantasien und sexuelle Fantasien zugeschnittenes Mainstream-Produkt, das gut gut vermarktet wurde. Da will man sich ja nicht durch irgendwelche tieferen Gedanken die Verkaufs Zahlen versauen lassen. Also, das ist ein eindeutig zugeschnittenes Produkt ohne irgendwelchen intellektuellen Tiefgang, den die Autorin garantiert auch gar nicht beabsichtigt hätte, selbst wenn sie dazu fähig gewesen wäre, was wir nicht beurteilen können, weil das sind die einzigen Bücher, glaube ich, die von ihr ins Deutsche übersetzt wurden oder aus dem Polnischen heraus. Ich glaube, es sind die einzigen Bücher, die sie überhaupt geschrieben hat, oder, Juliane?
Ja, das sind bisher die einzigen Romane, die sie verfasst hat.
Ja.
Aber um da nochmal drauf zurückzugehen, was du gerade gesagt hast, das ist so genau das, was mich an all diesen Büchern so wütend macht, dass die Selbstwirksamkeit, die freie Entscheidung und die Mündigkeit der Heldinnen einfach nicht gegeben ist. Das sind alles Frauen, mit denen passieren Dinge und die nehmen sie dann hin und finden die teilweise dann auch noch ganz schön geil. Und das ist so, was mich total stört daran, ist, dass das so als wünschenswert dargestellt wird. Wenn er mich entführt und mich in seine Arme reißt, dann muss ich ja nichts machen. Ja, aber das ist halt so diese Damsel in Distress mal nochmal.
Natürlich. Die zieht sich durch die westliche Literatur seit 700 Jahren.
Und aber das ist doch nicht so schön.
Bibelstories. Nein, natürlich nicht. Aber wir können festhalten, die Dame steht in einer extrem langen Tradition. Was wir, glaube ich, auch, worüber wir vielleicht noch mal ganz kurz reden sollten, ist, um das kurz abzuklären, sind diese Romane konservativ? Natürlich sind diese Romane konservativ. Das ist eine sehr, also nicht nur konservativ, es ist eine sehr reaktionäre Weltsicht. Der andere Punkt, ich komme mir auch schon scheiße vor, weil ich jetzt hier der Typ bin, der diese Dame verteidigt und ihren, und den, ich sag's jetzt mal, Dreck, den sie da produziert hat. Dennoch muss ich sagen, in einem gewissen Sinne, und zwar nur in einem sehr schmalen, aber dennoch gewissen Sinne, es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass, oder kann man vielleicht sogar sagen, dass es ein Fortschritt sich aus dieser ganzen Entwicklung ergeben hat. Denn vor 10 oder 15 Jahren wären diese Bücher mit einem ganz anderen Cover ganz in der letzten und dunkelsten Ecke in der Buchhandlung aufgetaucht, wenn sie überhaupt dort aufgetaucht wären, weil die hätte damals sicherlich nur irgend so ein kleiner Spartenverlag gemacht. Zumindest in Deutschland. Heute liegen die ganz offen überall ganz vorne rum. Jede Käuferin, und ich betone es nochmal, es sind Käuferinnen und es ist kein Buch, das für einen Mann irgendwie irgendwas Interessantes aufweist. Es sei denn, es wird für Männer interessant als unfreiwillige Satire. Aber der Fakt bleibt, diese Bücher liegen vorne in der Buchhandlung und jede Leserin, jede Käuferin kann da hingehen und kann sagen, ja, ich kaufe mir jetzt meine 3 Stunden Fantasy-Urlaub in diesem Buch. Das ist schon irgendwo auf eine gewisse Weise auch eine positive Entwicklung, finde ich. Und jetzt dürft ihr bitte gerne auf Miss Verbal einhauen.
Nee, ich will gar nicht verbal auf dich einhauen. Ich möchte nochmal nachhaken, ob das tatsächlich so ist, dass in diesen Büchern, die man früher als Nackenbeißer kannte, die es schon in meiner Kindheit gab, also diese ganzen Abenteuerromane, auf denen vorne ein mehr oder minder halbnackter Kerl steht, der in seinen Armen eine mehr oder minder halbnackte Tussi hält. Das war ja im Prinzip das Gleiche in Grün. Ja, es war immer irgendein Pirat oder irgendein Adliger oder irgendein Schlag mich tot, der in dessen Gewalt die Holde gekommen ist. Aber was du meinst ist, die waren nicht so explizit. Es ist das, worauf du hinaus willst, dass da quasi der Vorhang immer runterging nach dem ersten Kuss und alles, was danach kam, der reinen Fantasie der Frau überlassen wurde. Und jetzt ist es so, dass das halt sehr, sehr bildlich auch ausformuliert wird. Das ist es, was du meinst, ja?
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch das, was man bei 50 Shades of Grey ja als auch so ein Marketing-Coup gesehen hatte, weil eben das Plattencover nicht einen halbnackten Kerl dargestellt hat oder so eine explizite Szene, die auf einen Sexroman hindeutet, sondern es ist ja eine Maske zu sehen. Im Deutschen, glaube ich, sind es Blumen oder sowas Ähnliches, was da gemacht wurde, sodass es eben auch vorne auf dem Ladentisch ausgelegt werden konnte, sodass auch Frauen in den U-Bahnen im Zug das überall offen lesen konnten. Und sie haben sich auch nicht daran gestört, weil wenn du früher mal in den Zügen oder in den U-Bahnen geschaut hast, die meisten hatten ja dann solche Bücher oder diese Groschenromane auch so in braunes Papier eingeschlagen, weil sie sich ein bisschen dafür geschämt haben. Und das wurde nun damit geändert, dass man eben diese schönen Plattencover, wie es bei CDs jetzt oder der Musik wäre dann, und dass man hier diese Bücher dann damit geändert hat. Aber natürlich hat es auch, wie bei 50 Shades of Grey, wo man Studien durchgeführt hat, es eben dazu geführt, dass eben Frauen auch aufgeschlossener geworden sind gegenüber sexuellen Praktiken, die gerade im Bereich des BDSM zuzuordnen sind.
Aber auch auf sexueller Ebene hast du bei 365 Tage Diverses, was mehr als kritisch gesehen werden muss. Nicht nur, dass Massimo sie bezüglich der Verhütung anlügt, der vergewaltigt sie auch im dritten Roman.
Ja, korrekt. Also im dritten Band vergewaltigt er sie ja. Und obwohl es definitiv eine Straftat ist, also wenn man es jetzt mal gemäß dem deutschen Recht sehen würde, das heißt ja, dass ja, sie ist ja auch mit ihm zu dem Zeitpunkt schon bereits verheiratet, gibt es ja auch im Deutschen den Paragraphen, der die Vergewaltigung in der Ehe eben als eine Straftat darstellt. Und das seit den 90er Jahren, was zwar noch nicht so lange her ist, aber immerhin. Und das ist ja auch etwas, was ja früher landläufig sehr oft bagatellisiert wurde, also Vergewaltigung in der Ehe, was ja früher zu den sogenannten ehelichen Pflichten dann eben gezählt wurde. Und gerade verwerflich finde ich daran, dass eben die Vergewaltigung in dem Roman heruntergespielt wird, da er dies ja angeblich unter dem Einfluss von Drogen getätigt hat. Und tut mir echt leid, aber Vergewaltigung unter solchen Voraussetzungen darf meiner Ansicht nach auch in der Popkultur nicht verklärt oder entschuldigt werden. Denn wie heißt es so schön, deine Handlung, deine Konsequenzen. Und der Roman wird in diesem Moment für mich ad absurdum geführt, denn die Autorin benutzt das ja letztlich für, dass Laura die Möglichkeit erhalten kann, in der Handlung sich von ihm abzuwenden und sich dann halt eben auch Marcello hinzugeben. Und damit haben auch letztlich die Leserinnen wiederum einen Grund, dass sie dann ihn zwar am Anfang, also Massimo, heiß und interessant finden können, aber letztlich dann doch ab dem dritten Roman oder vielleicht schon ab dem zweiten beginnen zu verabscheuen und dann Marcello, auch wenn er ein Mafia-Boss ist, als den Guten zu empfinden. Und der einzige richtige Weg, meiner Ansicht nach, in so einem Roman wäre es gewesen, wenn sie zur Polizei gegangen wäre und ihn angezeigt hätte und somit dann über das Zeugenschutzprogramm dann eben aus diesem ganzen Mafia-Szenario ausgestiegen wäre.
Um jetzt nach Julianes Beitrag eben nochmal auf den Sex zwischen Massimo und Laura zurückzukommen. Massimo packt sie generell sexuell sehr hart an. Zumindest würde man das umgangssprachlich so bezeichnen, glaube ich. In den ersten beiden Bänden hat sie damit gar kein Problem. Im Gegenteil, es gefällt ihr. Erstaunlich ist, dass in diesem Roman auch Analsex ausgeübt wird, was man von einer konservativen polnischen Autorin, die sich zum Sujet ein katholisch geprägtes Verbrechersyndikat wählt, nicht so erwarten würde. Andererseits, mir fiel das auf, Analsex wird relativ selten in so mainstreamigen Romance-Sachen erwähnt. Das ist immer so das Dirty Secret. Das ist vielleicht noch so einer der Punkte, wo es dann nach dem Kuss erstmal aufhört und dann wird vielleicht mal angedeutet, sie hatten es auch von hinten. Hier wird das relativ offen dargestellt. Auf der anderen Seite, klar, ich erinnere mich, dass es amerikanische und italienische und rumänische Teenager gab, die dachten, Analsex ist safer Sex. Weil da kann ja keine Kinder rauskommen. Dennoch, auch hier wieder widerstrebend, sehr, sehr widerstrebend, muss ich sagen, hat Lipinska so ein bisschen eine Tür geöffnet, anders geöffnet, als sie vorher so im Mainstream Dark Romance offenbar. Und ich sage bewusst Mainstream Dark Romance, denn da gibt es ganz, ganz dunkle kleine Nischenecken, in die man gar nicht reinschauen will. Auf der anderen Seite benutzt sie auch Drogen in ihrem Roman, die da scheiße bagatellisiert werden, denn Massimo benutzt K.O.-Drogen, um seine Geliebte zu entführen. Und wir wissen alle, K.O.-Tropfen, wie immer die verschiedenen chemischen Varianten genannt werden, die gerade im Umlauf sind, werden immer, immer, immer wieder dazu benutzt, vor allen Dingen Frauen bewusstlos zu machen, um mit ihnen dann sexuelle Handlungen ausüben zu können. Und irgendwo wird dieses Ding hier in den Romanen auch bagatellisiert, was mich mindestens so ankotzt, wie Isa diese ganze Damsel in Distress-Nummer ankotzt.
Ich bin da völlig bei dir. Ich finde das auch ganz, ganz grauenvoll.
Ich habe selber sowas in den Anfängen noch erlebt, als ich vor ganz, ganz vielen Jahren noch an irgendwelchen Diskussionen gearbeitet habe oder an Bars. Und es ist einfach scheiße. Es ist richtig, richtig scheiße in der Realität, wenn du die Opfer aufsammelst, wenn du dich an nichts erinnern kannst, wenn du aber dort Anzeichen siehst, okay, da war was und du kannst nichts mehr machen. Das ist schon echte Kacke. Und ich meine, es waren deine Drinks, es war in deinem Location, wo das passiert ist und das ist echt scheiße. Natürlich war ich nicht das Opfer. Für die Opfer, das ist nochmal eine völlig andere Nummer. Aber ich will nur sagen, es ist so scheiße, dass selbst als derjenige, der am Ende dann das Ergebnis irgendwie versucht zu regeln, ist es schon einfach als Außenstehender totaler Scheiß. Und dass sie das hier so bagatellisiert hat, ist schon echt richtig, richtig, aber sowas von unterhalb von daneben.
Ja.
Ja, Vor allem, also im Buch kann er sich ja angeblich hinterher an nichts mehr erinnern, weil er ja das Ganze unter Kokaineinfluss ja dann ausgeführt hat. Und spannend finde ich aber, dass Netflix bei der Verfilmung diese Vergewaltigung bisher, obwohl 3 Filme ja schon erschienen sind, ja nicht aufgenommen hat. Ne, dafür haben sie wiederum andere Sachen reingenommen, die ich wiederum ein bisschen sehr verstörend fand, auch auf eine sehr absurde und lustige Art. Also ich erinnere mich dann, in einer Szene haben sie gerade harten Sex gehabt. Also ich glaube, das war im 2. Teil der Filmreihe. Und die Drehbuchautoren, glaube ich, hatten hier zwar eine andere Intention inne, aber sie haben es letztlich so ausgeführt, dass nach eben jener genannten harten Sexszene Laura und Massimo kuschelnd nebeneinander im Bett liegen und plötzlich sagt dann Laura zu ihm: "Ich danke dir, dass meine Eltern dabei sein durften." Und dann habe ich mich wirklich gefragt, was zur Hölle haben sich die Autoren dabei gedacht? Denn im ersten Augenblick denkst du natürlich, was haben die Eltern jetzt im Schlafzimmer gemacht? Haben die wirklich dabei zugeguckt? Aber es bezog sich eigentlich auf eine Szene, die viel früher angesetzt gewesen ist, in der eben Massimo Lauras Eltern aus Polen nach Italien hat einfliegen lassen und sie somit die Möglichkeit hatte, ihre Eltern wiederzusehen. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, oh Gott, was für eine freudianische Szene, in der sie nach einem harten Sex dann als allererstes an ihre Eltern denken muss. Also, oh Gott, ich will das gar nicht tiefenpsychologisch analysieren, was da alles drinne steckt.
Okay, ich muss jetzt zum letzten Mal doch wieder der Advocatus Diaboli für Lipinska werden und sagen, wahrscheinlich hatte die Frau doch viel, viel mehr drauf, als wir uns alle das gedacht haben. Und sie wird irgendwann einen Band nachschieben, in dem sie das genau erklärt und uns intellektuell, freudianisch, jungisch und aus verschiedenen anderen Perspektiven erklären wird. Möglicherweise sollten wir gespannt sein, was im 4., 5., 6. oder 8. Teil der 365-Tage-Reihe noch passiert. Obwohl der 8. Teil, zum 8. Mal 365 Tage ist vielleicht auch nicht mehr drin. Da müsste man dann irgendwann mittendrin mal so eine Grundsatztiteländerung einführen. Ja, das als kleiner Schatz am Rande. Aber...
Naja, man muss das positiv sehen. Wenn sie das lange genug durchführt, dann haben wir irgendwann einen sehr, sehr, sehr heißen BDSM-angelehnten Rentner-Liebesroman. Und das wäre mal neu auf dem Markt.
Das stimmt, das stimmt. Ästhetisch gesehen kann es durchaus Spaß machen. Es war schon bei Fetischpartys, wo ältere Damen und Herren sich bedient haben, gegenseitig. Das muss nicht unästhetisch sein. Auf der anderen Seite denke ich, das ist eine verdammt große Hoffnung, die du da äußerst, Isa. Hart, dreckig. Mit Eltern im Schlafzimmern, in denen gerade Sex stattfand. So läuft das bei 365. Bei uns läuft das nicht ganz so böse. Ich erinnere mich, dass im Vorgespräch für diesen Podcast wir über einen kurzen Satz oder einen kurzen Funfact redeten.
Der Sexunfall der Woche.
Der Sexunfall der Woche, den dürfen wir nicht rauslassen. Wir sind jetzt irgendwie schon von ernsten Themen zum Comic Relief gekommen. Und liebe Juliane.
Ja, genau. Also wir hatten im Vorfeld uns ja über sehr skurrile Sachen mal wieder unterhalten. Und ich habe gestern bei Twitter gelesen gehabt, und zwar schrieb da Chronic Mom folgenden Fun Fact: Entfernt man einem Borstenwurm-Weibchen das Gehirn, wird es zum Männchen. Und sie schrieb darunter: Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf Mafiosis anwenden sollte und könnte. Und vielleicht mache ich mir damit jetzt auch gerade die Mafia zum Feind. Das möchte ich nicht in diesem Sinne. Aber wenn ihr dazu Anmerkungen habt oder halt eben auch zu welchen Themen ihr ganz gerne mal etwas hören wollt, wir haben schon einige Kommentare dazu bei Instagram bekommen und wir freuen uns darüber sehr, was wir in den folgenden Folgen mal aufnehmen werden. Und damit endet ja auch die erste Staffel, aber wir sind bereits dabei, neuen Content für die zweite Staffel zu produzieren. Und schreibt uns das einfach über Instagram, über toxic-love-podcast. Und wir freuen uns darüber. Und dann hoffe ich, dass ihr uns bei der zweiten Staffel wieder zahlreich zuhört. Vielen Dank.
Vielen Dank, auch von mir. Und wir haben auch eine Website. Liebe Juliane, unter welcher Adresse?
Wir haben auch eine Webseite, korrekt. Und zwar www.toxiclovepodcast.de. Darüber freuen wir uns auch, von euch zu hören. Danke.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Und